Weil wenn wir gemeinsam gegen etwas sind, und es ist ein gutes Nein, ist ein sehr wichtiges Wort, aber auch gemeinsam für etwas sind, dann ein gutes Ja ist auch ein wichtiges Wort. Aber man muss diese Gemeinsamkeit wieder nach vorne kehren. Und das muss man der Generation, die da kommt und die da ist und jung ist, völlig klar machen.
Wenn wir zusammen singen, können wir keine Angst empfinden. Das heißt, für Publikum ist es einfach auch wie einmal durchatmen wieder in dem ganzen Scheißalltag, den ja viele von denen auch haben. Und wir merken, dass wir zusammenschwingen. Also das heißt, das Wir-Gefühl ist wieder da irgendwie insofern. Und ich glaube, davon leben unsere Konzerte eben auch sehr viel. Also nicht nur von unseren genialen, großartigen Songs und unseren guten Aussehen und unseren guten Stimmen.
Wobei, sondern wenn du singst, machst du mir manchmal schon Angst, mein Freund.
Ja, gut, okay.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin & Talk begrüßen zu dürfen. Meine heutigen Gäste sind Kai Wingenfelder und Christoph Steinschneider von Fury in the Slaughterhouse. Seit fast 40 Jahren gehört die Band zu den erfolgreichsten und prägendsten Rockbands Deutschlands. Mit Songs wie Time to Wander, Radio Orchid oder Won't Forget These Days haben sie Generationen von Musikfans begleitet. Pünktlich zur Veröffentlichung ihres neuen Albums Changes haben wir uns in Berlin getroffen. Dabei sprechen wir allerdings nicht nur über Musik, es geht um Zusammenhalt und Demokratie, um Bildung, soziale Medien und die Frage, warum unsere Gesellschaft heute mehr denn je ein neues Wir-Gefühl braucht. Außerdem sprechen wir über fast 4 Jahrzehnte Bandgeschichte, die Trennung und das Comeback von Fury and the Slaughterhouse, die Entstehung ihres neuen Albums, Vinyl, Live-Konzerte und darüber, warum Musik Menschen bis heute verbinden kann. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlass uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
2 Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Lieber Kai, lieber Christoph, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier in glühend heißen Berlin am Tag vor eurem Album-Release treffen können. Wie ist denn so die Stimmung bei euch? Also jetzt so kurz vor Release und dem ganzen Medientrubel drumherum.
Also wir sind heiß und aktuell etwas müde, weil wir gerade beim Morgenmagazin waren. Und die haben ja Arbeitszeiten, die nicht so ganz rock'n'roll-kompatibel sind. Aber es war trotzdem schön.
Aber Duni Hayali war auch müde, insofern war das okay. Okay.
Jetzt habt ihr fast 40 Jahre Bandgeschichte hinter euch. Was macht das eigentlich mit einem? Also ist die innere Anspannung vor so einem Release immer noch die gleiche oder wird man da gelassener mit der Zeit?
Ich glaube so und so. Also wir sind ja nicht nur umsonst eine Band, weil jeder verschieden reagiert. Also ich glaube, ich werde irgendwie lockerer, weil ich habe das Gefühl, das ist jetzt so eine Zugabe, die wir dann nochmal bekommen, jetzt auch mit den letzten Platten und jetzt mit dieser Platte, dass mich das eigentlich alles ganz schön entspannt. Und ich finde, 40 Jahre üben machen sich halt auch bemerkbar. Also sowas, wir haben ja live gespielt da im MoMA und was wäre das früher für eine Aufregung gewesen und wie entspannt haben wir das eigentlich doch jetzt heute Morgen durchgegangen.
Echt, das wird ihm etwas gebracht?
Bei mir schon.
Nein, das ist schon so. Ich glaube, dass wir mit dem letzten Album eine Nummer 1 gemacht haben. Das war sehr schön und auf der anderen Seite aber auch zu etwas beruhigend, weil weiter kannst du ja eh nicht gehen. Und das haben wir gemacht und jetzt können wir uns eigentlich auf das konzentrieren, was uns am meisten Spaß macht, nämlich Spaß haben und Musik machen. Das haben wir ja mit dem Album gemacht und deswegen schauen wir mal ganz positiv in die Zukunft. Es ist eigentlich relativ egal, wo wir jetzt landen oder so, weil das kannst du eh nicht mehr beeinflussen und die Charts haben eh nicht mehr die Wertigkeit, die sie früher mal hatten.
Und gleichzeitig ist es ja auch faszinierend, dass nach all den vielen Jahren, also ich habe mit ein paar Leuten gesprochen und erzählt, dass wir uns treffen und jeder konnte irgendwie so einen Song direkt irgendwo rauskramen in seinem Gedächtnis und halb mitsingen. Simon hier nebenan sowieso komplett textsicher. Aber wenn man über so lange Zeit und auch über so viele Generationen hinweg, also es ist ja nicht so, dass bei euch irgendwie dann nur Leute, ich sage jetzt mal in eurem Alter, zuhören, sondern ihr schafft es ja auch wirklich irgendwie die jungen Leute, die junge Generation irgendwie mitzunehmen. War das für euch immer so ein Ziel von vornherein zu sagen, dass es eigentlich generationenübergreifend funktionieren soll, oder war das eigentlich Zufall?
Das war eigentlich Zufall. Wir haben irgendwann mal gemerkt, dass zu Time to Wonder mehr Kinder gezeugt wurden, als wir angenommen haben. Und die stehen jetzt
alle in der ersten Reihe. Und aber auch beerdigt. Omas wurden beerdigt und Kinder wurden gezeugt.
Ja, aber die Omas, die stehen ja nicht mehr in der ersten Reihe. Aber die jungen Kinder, die zweite Generation, ja, die hat mittlerweile schon eine eigene Generation wieder gezeugt. Und so geht es immer weiter. Wie Ken Little geht das los? Nein, das ist wirklich schön zu sehen, aber hat wirklich was damit zu tun. Also viele Eltern bringen ihre Kinder mit. Und die Kinder sind damit groß geworden. Sozusagen mit Fury sozialisiert worden im Heim zu Hause. Und das ist schön. Und es ist ja momentan auch so eine Tendenz sehbar, dass Bands wieder angepfiffen sind. Weil sie sich, glaube ich, die Jugend sehnt sich nach einem Gemeinsamkeitsgefühl. Was so eine Band immer vermittelt, das sind immer so 5 Jungs, die hier zusammen Spaß haben, oder 5 Mädels, die zusammen Spaß haben, oder manchmal auch gemischt. Das ist auf alle Fälle, glaube ich, mittlerweile reizvoller, als alleine mit dem Handy in der Hand den sozialen Medien zu frönen. Insofern sind Bands wieder angepfiffen und wir sind da.
Du sagst gerade ein paar Jungs, die Spaß haben. Das muss man ja aber auch erstmal hinbekommen, dass man mit nach 40 Jahren oder fast 40 Jahren miteinander immer noch Spaß hat und sich nicht irgendwie eigentlich die Köpfe einschlagen will. Habt ihr da irgendwie so ein Geheimrezept? Weil da können vielleicht andere noch was von lernen.
Naja, also lernen, ob man von uns was lernen sollte, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war es wichtig, dass wir mal eine Pause gemacht haben, weil es gab bei uns ja auch eine Zeit, wo es wirklich gereicht hat und wo wir uns sehr gegenseitig nicht mehr riechen konnten. Und da haben wir dann halt eben nicht weitergemacht, gezwungen, sondern wir haben gesagt, okay, das war's, wir hören jetzt auf. Und dann haben wir 2008 dann Schluss gemacht. Und ja, und dann hat jeder seinen eigenen Scheiß mal ausprobiert. Weil das Problem bei so einer Band ist ganz leicht eben auch, du bist in einer Rolle und aus der kommst du nicht wieder raus. Ne? Und damit geht das Musikalische manchmal ein bisschen verloren, weil einfach so das so Stereotyp wird dann. Und deswegen war es aber gut, jeder mal ein paar Jahre seinen eigenen Scheiß machen. Und dann haben wir 2017, als wir die Proben für 2017 für die Konzerte in der TUI Arena gemacht haben, haben wir eben festgestellt, also erstens, das Gedächtnis lässt nach, was war eigentlich so Dramatisches 2006? Und dann eben auch, wenn wir uns in einen Raum stellen, dann klingen wir nach Fury. Da kannst du machen, was du willst. Und das gibt es eben auch nur in dieser Besetzung und nicht mit anderen Musikern. Und dann, was die Leute für einen Spaß haben und was wären wir für arrogante Penner, wenn wir dann nicht sagen würden, okay, wir spielen, ihr habt Spaß, wir haben Spaß, also spielen wir weiter.
Ja, so kann man das sehen, finde ich. Das ist ja so als Tipp, weil das die Frage war, also wenn man sich schon streitet, dann sollte man am besten sich nüchtern streiten. Ja, betrunken streiten bringt überhaupt nichts. Ja. Das führt immer zum Chaos. Und das Zweite, was wir wirklich gelernt haben, ist, das war für mich so das Wichtigste, was wir an uns hatten und was wir an uns haben, ja. Und was das wert ist, was wir die 25 Jahre oder 24 Jahre davor gemacht haben, ja. Und das wird dann, glaube ich, erst bewusst, wenn es dann mal nicht mehr da ist, ja. Und wenn man dann halt ein bisschen älter wird, dann kriegt man ja auch so eine kleine Portion Altersweisheit mit, ja. Die einem dann sagt, hey, wie Christoph schon sagte, wir sind arrogante Vollidioten, wenn wir das nicht wertschätzen und nicht vielleicht einfach mal gucken, dass wir uns mal zusammenreißen für die Leute, denen wir so viel gegeben haben und die sich so freuen. Und das haben wir halt gemerkt, als wir dann einfach ein Konzert gespielt haben. Und das war so schnell ausverkauft und das waren so viele Leute, die uns hören wollten und die waren so happy, dass wir da waren, dass uns unser Management gesagt hat, wollt ihr nicht noch mal ein bisschen spielen?
Wenn ihr schon geübt habt.
Na gut,
und so fing das dann mal alles wieder an.
Jetzt wieder los.
Aber ich glaube, was auch wichtig ist, oder was jedenfalls mein Eindruck ist, für mich wichtig ist, dass ich mittlerweile weiß, wann die Momente sind, wann ich meine Themen auf den Tisch lege und wann Momente sind, wo ich einfach die Schnauze halte und den anderen so sein lasse, wie er will, auch wenn er mir vielleicht auf den Sack geht gerade. Aber weil ich mittlerweile weiß, wann die Punkte sind, wo Kommunikation stattfinden kann. Weil unser Beruf ist natürlich auch so ein bisschen, da ist viel Adrenalin im Spiel und viel Druck und Öffentlichkeit und da reagiert auch jeder anders drauf. Und da gibt es Momente, da braucht man nicht diskutieren, sondern da muss man einfach dann so durchgehen, wie man da durchgeht und kann hinterher drüber reden vielleicht. Und früher, glaube ich,
12 Uhr mittags und ab 8 Uhr abends ist dann Schluss. Ja, dazwischen der Zeitpunkt, der geht.
Genau, also so, dass man das einfach dosierter machen kann und nicht einfach jetzt, früher hätte ich meine Dinge immer lauthals auf den Tisch geschmissen, das mache ich heutzutage nicht mehr, sondern ich schiebe sie immer jeden Tag nochmal runter, bis dann alle denken, ja, hat er ja eigentlich recht.
Möglicherweise.
Möglicherweise, gelegentlich manchmal, aber auch nicht.
Das hast du gerade schon gesagt, wenn ihr irgendwie in einen Raum kommt, klingt ihr nach Fury. Das ist ja auch durchaus ein bisschen eine Challenge, oder? Zu sagen, wir haben über so einen langen Zeitraum Musik gemacht und wir haben uns immer wieder auch in den verschiedenen Alben neu erfunden. Wir haben vielleicht mal andere Themen dazugenommen, neue Themen dazugenommen, wie auch immer. Aber am Ende muss es ja trotzdem oder sollte es, glaube ich, wenn man so lange Erfolg haben möchte, klar erkennbar sein, wer da gerade spielt. Also so eine Identität zu haben, auch vom Sound her, von der Art und Weise, wie ihr Songs macht, wie ihr sie vielleicht auch schreibt, wie ihr sie zusammensetzt und arrangiert, dass das erkennbar Fury am Ende auch ist und nicht auf einmal, auch wenn man so eine Pause dann gemacht hat, nicht am Ende dann was rauskommt, wo dann auch die Fan-Community sagt, oh, das ist jetzt aber irgendwie was ganz anderes, oder?
Ja, ich glaube, das ist vielleicht die Schwierigkeit, die Relevanz zu behalten. Aber ich denke, das waren wir schon immer, weil Kai eben auch Themen aufgreift, die um uns herum gerade aktuell passieren, immer. Wir haben ja noch nie Lila Lu gemacht. Insofern haben wir immer noch eine Relevanz mit dem, was wir da tun. Und ja, also wir hatten mal eine Zeit, das war eine schlechte Abbiegung, die wir da genommen haben. Da hatten wir dann einen komischen Manager und da hieß es dann immer, ach, das ist oldschool, das klingt ja wie Fury früher, ihr müsst mal was Modernes machen. Schlimme Zeit waren das, weil wir eben genau das versucht mit Füßen getreten haben, was eigentlich unser großes Ding ist. Und am Ende musst du einfach nur lange warten. Die 80er, 90er kommen gerade wieder. Also ich sehe noch fast genauso aus wie in den 80er, 90er. Wir spielen noch die Musik aus den 80er, 90ern. Insofern, also man muss einfach nur lange noch sich selber treu bleiben, dann ist es, glaube ich, eine gute Herangehensweise ans Leben.
Aber das mit dem Neuerfinden, wir hatten, glaube ich, nie das Bedürfnis, uns neu zu erfinden. Das ist jetzt so, also wenn als U2 dann Achtung Baby und Europa gemacht haben, ja, da gab es ganz viele Leute, die haben gedacht, oh, wo ist U2 hin, ja? Wobei ich die erste noch spannend fand, mit Europa konnte ich auch nicht so viel anfangen. Das tun wir ja nicht. Also wir versuchen jetzt nicht, uns umzukrempeln, weil wir denken, wir müssen jetzt was ganz Neues machen, wie wir machen jetzt Technopop oder so. Weil wir das ja lieben, was wir tun. Also wir haben das ja nicht umsonst so komponiert, die ersten Songs und Alben, und überhaupt, weil wir eine Gitarrenband sind. Und wir sind eine Rockband und das finden wir auch gut. Und daran orientieren wir uns. Natürlich nehmen wir die ganzen Einflüsse wahr, die von außen kommen. Wir hören neue Musik, wir hören alte Musik, wir entdecken irgendwelche Dinge und meine Frau spielt mir eine Jazzplatte vor. Und Christoph hört Chopin und liest und lernt akustische Gitarre, klassische Gitarre, bringt das dann auch mit ein in die Platte. Ja? Aber im Endeffekt ist diese Melange, die Fury ausmacht, diese beiden ineinandergreifenden Gitarren, die aus zwei konträren Lager kamen. Am Anfang, mein Bruder war total independent und englisch und Christoph war die Rolling Stones Riffschleuder. Und wenn die dann zusammen im Übungsraum gekommen sind und es hat mal gerade Bums gemacht, und das war am ersten Tag 1986 im Dezember, war das genauso, da hast du was gehabt, was noch nicht da war in Deutschland. Ne? Und dann habe ich da drüber gesungen und dann hatten wir was eigentlich noch gar nicht da war. Aber irgendwie besonders. Und daran halten wir fest. Weil das ist eigentlich das, was die Band ausmacht. Das ist unser Trademark. Und wenn wir die verschenken, ja, weil wir jetzt meinen, wir müssen uns jetzt neu erfinden und machen jetzt, dann wären wir total blöd. Und dann hätten wir, glaube ich, auch nicht mehr so viel Spaß, weil das sind wir.
Außerdem können wir nichts anderes. Ganz einfach.
Ihr habt gerade gesagt, die Songs bleiben ja auch relevant. Also ihr macht ja jetzt von den Themen, die ihr bearbeitet, nicht irgendwas, was gerade irgendwie euch einfällt, sondern es sind ja auch relevante Themen. Wenn wir da mal auf Changes schauen, auf das neue Album, was jetzt rauskommt, wie seid ihr da rangegangen? Also was habt ihr, wie passiert sowas? Macht man da sich ein Moodboard, irgendwie eine Mindmap und überlegt sich mal, was wollen wir eigentlich so an Themen machen?
Nee, das war dieses Mal wirklich überraschend großartig, weil wir haben uns tatsächlich in Dänemark zweimal getroffen auf Langeland mit unserem Produzenten, mit Vincent Sorg, und haben uns mit so einem rudimentären Studio und Akustikgitarren hingesetzt und haben jeden Song, der auf dieser Platte ist, haben wir zusammen angefangen und haben ihn zusammen zu Ende gebracht. Also, und zwar in relativ kurzer Zeit auch. Es war einfach eine sehr inspirierte Zeit, das Ganze. Und also meine Lieblingsplatte. Also das sagen Musiker immer, aber.
Zwei rutschten, die eine war 5 Tage, die andere war 6 Tage. Und wirklich in einem Raum 6 Mann und ein Produzent. Und 2 Köchinnen aus Langeland, in Dänemark war das, die haben gekocht. Und sonst war es da niemanden. Das war auch gut so. Außer unser Manager hat das mal besucht mit seiner Frau.
Und schlechtes WLAN.
Also eigentlich alles, was man braucht, um sich auf irgendwas zu konzentrieren. Und das haben wir auch gemacht. Und das ist sehr gut. Aber die Themen kommen, wenn man das tut. Ich finde, manchmal gibt es einen Riff, das höre ich dann so, oder irgendeine Grundmelodie, und dann denke ich mir irgendwie, das wäre jetzt mein Thema oder so. Aber manchmal ist es auch so, da gibt es eine Zeile, die mir irgendwann mal eingefallen ist, oder irgendeine Idee. Und dann passiert es da. Und das gibt ja viele Leute, bei denen passiert es da oder nicht. Ich habe gerade die Tote Hosen-Doku gesehen, wo die Band dann sagte, Kulo sagte, wir haben ja 56 Songs geschrieben, aber er hat noch keinen Text dazu gemacht. Da denke ich mir auch immer, okay, das könnte ich so jetzt nicht, ja. Aber so arbeiten wir halt nicht. Wir machen das komplett zusammen jetzt, das erste Mal, also dass wir es wirklich ganz zusammen gemacht haben. Ja. Ansonsten haben wir trotzdem immer die Platte zusammen im Studio gearbeitet, nach dem Prinzip, wir machen einen Song fertig, dann machen wir den nächsten. Weil das ist das bessere System, weil du gehst dann nach 3 Tagen oder 2 Tagen Studioaufenthalt, gehst du raus und hast einen fertigen Song, der wird dann roughmixed, dann schickt er den rum, der Vincent, und dann hörst du dir das an und denkst, ja, und genauso mit diesem Ja-Gefühl gehst du in die nächste Studio-Rutsche rein. Das heißt, das Level ist immer so, wir sind immer positiv eingestellt. Wir freuen uns drauf, weil wir was Gutes gemacht haben und wollen jetzt noch einen guten Song machen. Ne? Das war für uns die Rettung, weil das hat mich, um den Anfang dieses Gesprächs zurückzukommen, hat nämlich diesen Streitfaktor, den wir hatten, weil wir haben uns hauptsächlich im Studio gestritten, den hat das komplett eliminiert, weil wir waren alle happy mit dem, was wir gemacht haben. Und wir haben es alle zusammen gemacht.
Vincent hat uns überzeugt damit, dass er bei unserem ersten Zusammentreffen sagte, er macht nur Sessions, die maximal 4 bis 5 Tage lang sind, weil die Bereitschaft eines Musikers nach spätestens 4 bis 5 Tagen aufhört, etwas noch gut zu finden. Und damit hat er uns voll getroffen, weil vorher waren wir teilweise monatelang im Studio und am Ende hörst du nur noch die Fehler und hast keinen Spaß mehr an nichts. Und ne, der Sänger nervt und macht Krach, wenn du gerade das geilste Gitarrensolo deiner Welt spielst.
Dann warst du das Geilste.
Nee, also insofern ist das diese modulare Arbeit hat uns einfach auch sehr gut getan. Und ich meine, wenn man jetzt mal ganz großflächig sprechen will und wir Künstler oder wir Musiker sind ja auch, wenn wir gut sind, glaube ich, spiegeln wir das, was um uns herum vorgeht. Und im Moment geht halt viel um uns vor und es ist auch vieles, was mich angreift und was mich bewegt und was mir wehtut und wo ich denke, mein Gott, was kommt da auf uns zu? Und dadurch, das ist dann eben auch Inspiration irgendwie, weil da ist was, was ich reflektiere mit dem, was ich tue. Und insofern war das eine sehr kreative Zeit da auch in Dänemark dann.
Mhm. Kann ich gut erschreiben.
Ja, es ist ja oft so, also wenn um einen herum möglichst viele Krisen passieren, ist es zwar irgendwie schrecklich für die Welt und für alle anderen, aber es ist auch so ein Pool an Inspiration, an Themen. Ich glaube, die besten Texte, Songs oder auch Bücher, wie auch immer, oder Kunstwerke, malt man ja selten, wenn alles wunderbar, toll und in Ordnung und Friede, Freude, Eierkuchen.
Es gibt, ich weiß nicht, ob du das Buch Vincent kennst. Von mir fällt der Schriftsteller gerade nicht ein. Da geht es darum, dass ein junger Mann, der ziemlich begabt ist im Schreiben, den nehmen sich reiche Leute vor und lassen ihm nur Unfälle passieren und nur Scheiße, weil sie gucken wollen, ob diese These stimmt, dass man nur dann, wenn man schlimme Schicksalsschläge bekommt, dann gute Kunst machen kann. Joey Goebel heißt er, genau. Das ist schon ein sehr lustiges Buch, weil es sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Inwieweit musst du leiden, um gute Kunst erzeugen zu können? Und da habe ich keinen Bock drauf. Also ich habe lieber Spaß. Ich mache gute Kunst, wenn es geht.
Naja, aber es geht ja nicht nur darum, dass man Spaß oder Leiden hat, sondern es geht ja um die Grundsituation, in der sich die Umgebung, in der wir uns aufhalten, befindet. Die Grundsituation ist nicht gut. Wenn man sich die Texte bei Changes anguckt, dann taucht das auch ein paar Mal auf. Das gehört eigentlich zu unserem, wie soll ich das sagen, Portfolio an Dingen, die wir gerne tun würden, dazu, dass wir unseren Mund aufmachen, wenn wir glauben, dass wir ihn aufmachen müssen. Und dass wir vielleicht auf Dinge hinweisen, von denen wir glauben, dass man auf die hinweisen sollte. Weil wir auch der Meinung sind, wenn man in der Öffentlichkeit steht, und das tun wir ja so ein bisschen, weil wir einen relativen Erfolg haben, in Anführungsstrichen. Das heißt, die Leute hören uns zu. Dann sollten wir diese Pflicht auch wahrnehmen, die vernünftigen Dinge zu sagen, die gesagt werden müssen. Das tun wir auch. Also wir waren immer eine Band, die Stellung bezieht. Und das tun wir auch mit unserer Musik und mit unseren Texten. Und das finde ich auch gut so. Deswegen bin ich ganz stolz auf meine Band, dass wir das tun. Uns geht es nicht um die Kohle, uns geht es darum, dass wir... Es geht um die Kunst im Grunde genommen. Und die Kunst und den Wert von Kunst, den es manchmal auch, den sie manchmal hat, wenn sie auch mal kritisch ist.
Und wir machen es nicht wegen dem Geld, sondern wegen des Geldes.
Aber gerade wenn man da mal auf eure Historie schaut, also über diese Jahrzehnte hinweg, ich habe oft das Gefühl, wenn es um Stellung beziehen geht, wenn es um Stellung für, ich sage jetzt mal, eine funktionierende Gesellschaft, eine Demokratie, ohne da jetzt noch weiter zu differenzieren. Ich glaube, am Ende des Tages das Wichtigste ist ja, dass wir in irgendwie einer funktionierenden Demokratie leben und aufeinander Acht geben und vielleicht irgendwie so ein Wir-Gefühl entwickeln und nicht immer nur ich oder ich und die Person neben mir, sondern dass wir irgendwie wieder so eine Gemeinschaft werden, die auch miteinander leben möchte. Und das hat sich ja schon extrem verändert, auch wenn man jetzt mal nur diese 40 Jahre nimmt. Und ich könnte mir vorstellen, da hat sich ja auch vielleicht eure Community, eure Hörer und Hörerinnen haben sich ja auch sehr verändert. Wie nehmt ihr das wahr, wenn ihr da drauf schaut?
Es ist ganz schön, dass du das sagst, weil ich bin jetzt ein paar Mal in Interviews gefragt worden, ja, was sind denn eure Changes, ja? Warum denn Changes? Und ich habe eigentlich immer das Gleiche gesagt. Das Wichtigste, was sich ändern muss für mich, ist, dass dieses Ich-Denken aufhört. Das alles dreht sich um einen selber herum, ja. Und ich will Geld haben, ich möchte Spaß haben, ich will jetzt Urlaub, ich möchte gerne das. Wir werden nichts an dieser Welt verändern, wenn wir nicht anfangen, diesen Ich-Modus oder einen Wir-Modus umzuswitchen. Weil wenn wir gemeinsam gegen etwas sind, und es ist ein gutes Nein, ist ein sehr wichtiges Wort, aber auch gemeinsam für etwas sind, und ein gutes Ja ist auch ein wichtiges Wort. Aber man muss diese Gemeinsamkeit wieder nach vorne kehren. Und das muss man der Generation, die da kommt und die da ist und jung ist, völlig klar machen. Und dazu gehört halt Bildung und alles, was dazugehört, ja. Aber im Endeffekt ist es dieser Wir-Gedanke, und den hast du vorhin angesprochen, den finde ich total wichtig. Und das ist eigentlich das, was wir tun müssen. Und das sage ich deswegen, weil wenn ich auf diese Situation sehe, in der wir uns befinden, muss ich leider feststellen, dass wir in einem völlig egoistischen Zustand uns befinden in diesem Land und auch in den anderen Ländern und eigentlich auf der ganzen Welt.
Ja, und besonders wir als Säugetiere sind so gepolt, dass wir dieses Wir brauchen. Also Glück in uns entsteht nur nicht in dem Moment, wenn ich mein neues Auto kriege und mal einen neuen Urlaub, sondern Glück entsteht in mir, wenn ich der Nachbarin über die Straße helfe. Das erhebt mein Glückniveau. Da gibt es Untersuchungen darüber, dass das Glücksniveau tatsächlich dann gehoben wird, wenn ich etwas für andere tue. Und wir sind Hordentiere. Wir brauchen die Horde, wir brauchen die Menschlichkeit, wir brauchen Mitgefühl, wir brauchen Solidarität. Das ist halt zu unkapitalistisch, weil all diese Dinge sind nicht zu bezahlen. Die kann ich nicht kaufen, sondern die passieren mir, die muss ich erarbeiten. Und ich meine, die Vereinsamung, das merke ich ja an mir selber mit Social Media, ist ja auch verheerend. Und wie können wir von den Kindern erwarten, dass die irgendwie mit dieser Welt irgendwie klarkommen und wir entdecken, wenn sie die ganze Zeit alleine und depressiv auf ihr Handy starren? Das ist ja, es ist bitter zu sehen, aber dann ist es eben so, wir brauchen immer Wunder. Also ich meine, jeder Frühling ist ein Wunder. Ich denke mal, der Winter hört nicht mehr auf und irgendwann kommt der Frühling und das erste Grün und man denkt, wow, ist ja irre. Also insofern, lass es mal alles nicht zu negativ sehen. Vielleicht kippt es jetzt irgendwann, weil viele Leute, glaube ich, wie wir das eben auch merken. Sonst würden wir ja diesen Titel nicht machen, weil wir ja auch diesen Titel irgendwo her, kommt er ja. Und insofern bleiben wir mal bei der Hoffnung und alles wird gut. Wir retten die Welt auch ohne viel Geld.
Ja, gerade Musik ist da ja auch so ein Thema, was die Leute vereinen kann bei Konzerten, bei Festivals. Ich war jetzt gerade bei Rock am Ring ein paar Tage und habe mir auch wieder gedacht, da kommen irgendwie 80.000 Menschen zusammen und alle bekommen es hin, halbwegs friedlich miteinander umzugehen und auch irgendwo aufeinander Acht zu geben, weil wenn solche Menschenmassen da irgendwie sich durchschieben, muss man zwangsläufig aufeinander Acht geben, sonst endet es im totalen Chaos. Also wir können es ja irgendwie, aber wir machen es zu selten und wir achten da auch nicht so drauf. Und ich hab immer so eine, weil du sagst, aufeinander auch schauen und Rücksicht nehmen. Ich hab da immer so eine Corona-Geschichte aus Finnland zum Beispiel. Weil ich habe auch in den Episoden davor und auch in einem Buch, was ich gerade veröffentlicht habe, eben genau über dieses Wir, dieses fehlende Wir gesprochen. Und die haben das aber. Und dann fragt man sich immer, warum sind die so glücklich? Genau deshalb.
Da sind wir natürlich jetzt beim Thema. Ich habe einen guter Freund von mir, Bernd Gieseking, hat auch jetzt einige Bücher, der hat jetzt gerade Finde dein Glück geschrieben, genau über dieses Thema. Und da ist es eben flache Hierarchien, Bildung.
Ja.
Und das Gefühl, man ist angenommen. Du bist nicht der Getretene da unten, sondern jedes Kind. Und das Bildungssystem in Finnland hat als offizielles erklärtes Ziel, jedes Kind muss Präsident werden können. Und das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise als jetzt deutsche System, ist ja immer noch von Bismarck. Der Deutsche soll einen Befehl lesen können und er soll die Kurve einer Granate brechen können. Und das ist der Sinn des deutschen Schulwesens immer noch. Also hat man jedenfalls das Gefühl, ich habe keine Kinder, deswegen kann ich das nur von außen beurteilen. Und das ist der große Unterschied zu Finnland.
Aber in Amerika hat es auch ein Idiot geschafft, Präsident zu werden, möchte ich mal kurz anmelden.
Das ist richtig. Aber ich, was das so schön zeigt, ist, wenn du in Deutschland in irgendwie einen Supermarkt gegangen bist während der Pandemie, also in diesen Hochzeiten, wo alles im Chaos war, hat man ganz, ganz viele Rentner gesehen, ganz viele ältere Menschen, die das als soziales Highlight des Tages gesehen haben, in den Supermarkt gehen zu können und dann vielleicht auch die anderen zu treffen. Was aber natürlich für die Schwächeren der Gesellschaft gesundheitlich vielleicht nicht die beste Idee war. Und in Finnland habe ich nie jemanden über 60 oder 70 im Supermarkt gesehen in der ganzen Zeit. Und da habe ich irgendwann mal finnische Freunde von mir gefragt, warum ist das denn so? Also sehr völlig diametral anders als bei uns. Und dann schaute er mich so an und grinste ein bisschen und meinte, das versteht er jetzt gar nicht, weil es ist doch völlig normal, dass wenn ich irgendwie einkaufen gehe, erstmal im Haus rumfrage bei den Älteren, ob man was mitbringen kann, damit die eben da nicht hingehen müssen, damit die sich dem Risiko nicht aussetzen müssen, damit die eben nicht krank werden.
Ja, aber das ist Skandinavien. Das ist jetzt nicht nur in Finnland so. Ich meine, die Dänen waren ja davor immer das glücklichste Land der Erde. Ja? Und ich bin ganz, ganz oft in Dänemark, auf Langeland auch. Und da ist es eben auch so. Selbst wir als deutsche Staatsbürger, die ja nicht überall willkommen sind und eigentlich in Dänemark gar kein Haus kaufen können oder so, werden da total freundlich empfangen. Und wir haben eine Nachbarin und die sagte, ach, wenn ihr nicht da seid, soll ich eure Blumen gießen? Und das ist auch eine Omi und so. Das ist ein ganz anderes Miteinander. Dieses Miteinandergefühl, was die Skandinavier haben, ist bei uns komplett flöten gegangen. Und das ist auch eine Empathiefrage. Also ich finde, dieses Volk ist ja relativ empathielos geworden, aber das ist auch so andressiert worden. Ja? Also das ist ja gewollt. Ja? Und in Dänemark, in Schweden, in Norwegen und in Finnland ist es halt genau andersrum gewollt. Und das ist der große Unterschied. Und wir haben uns halt darauf eingelassen. Aber ich sage immer, Demokratie ist nichts, was man geschenkt kriegt, die muss man verteidigen. Und da sind wir wieder beim Wir-Gedanken.
Habt ihr eine Idee, wie wir da wieder mehr Empathie vor allem und auch mehr Wir und Verantwortung in die Gesellschaft reinbringen können?
Ich finde das wirklich selber machen.
Ja.
Und das dann hoffen, dass es irgendwer sieht und sagt, ja, lass machen. Klingt doch, sieht doch gut, was der Typ da macht.
Also ist das die bessere Idee? Ich habe Kinder und dann gucke ich mir an, was die Schulen momentan anbieten. Ja, das ist eine Katastrophe. Das sind Lehrer, die sich hauptsächlich krank schreiben lassen zum Teil. Und die sind, also ich will jetzt nicht über die Lehrer meckern. Ja?
Doch.
Noch schlimmer ist, das passiert aber, ja. Und es gibt Lehrer, die gerne wahnsinnig schöne Dinge tun wollen, werden aber null unterstützt, ja. Und dann gibt es erstmal gar keine Lehrer. Und das ist das größte Problem, ja. Und dann hast du da gar kein Musikunterricht, kein Kunstunterricht, Sport. Ja, möglicherweise haben wir da einen über, ja. Und das Level, was an Geschichte null, ja. Aber wie man ja weiß, ist Geschichte wichtig zum Erkennen. Also wenn man weiß, was in der Vergangenheit passiert ist, kann man ungefähr einschätzen, was in der Zukunft passieren wird. Weiß man gar nichts darüber, ist das auch nicht schlecht, gerade in Deutschland. Und die Bildung ist das, was am wenigsten Geld kriegt. Ja? Und die Bildung ist aber das Wichtigste, weil wie soll man ohne vernünftige Bildung an der Wahl ohne eine vernünftige Entscheidung treffen? Also ganz ehrlich gesagt.
Naja, wir.
Eine kleine finnische Legende zu dem Thema, warum Finnland hat ja mit das beste Schulsystem der Welt. Das liegt an folgender Geschichte. Die Finnen sind zusammen mit den Ungarn aus Sibirien eingereist, sind irgendwann nach Westen gegangen und kamen an ein Schild. Und auf dem Schild stand drauf links runter, fruchtbare Ebenen, gutes Wetter, tolle Menschen. Die lesen konnten, sind links runtergegangen. Rechts stand Scheißwetter, nur Mücken. Halbe Jahr dunkel, die nicht lesen konnten, sind rechts hochgegangen, sind die Finnen geworden. Und damit ihnen das nie wieder passiert, haben sie jetzt das beste Schulsystem der Welt.
Aber tatsächlich diskutieren wir ja in Deutschland schon eigentlich seit eurer Bandgründung darüber, dass wir eine Bildungsrevolution brauchen und dass wir grundsätzlich was verändern müssen an diesem Bildungssystem. Und es tut sich gefühlt gar nichts. Also,
nee, weil die profitieren von dem System, das sind dumme Leute rundherum haben, die ihnen die ganze Zeit die Kohle in die Tasche stecken. Die profitieren ja davon. Also ich meine, die lieben das, dass wir dumm sind und da wird so viel gelabert über Bildung. Das ist aber nicht im Interesse. Also die wollen ja nicht, dass die Kinder stuck werden. Die wollen, am besten wollen man heutzutage wieder Sklaven haben. Ne? Kongo irgendwie schön. Hier unsere Handys mit seltenen Erden, lass die Kinder doch da in den Schächten rumrennen und lass die unsere seltenen, ist uns doch alles egal. Und wenn die von Primark die T-Shirts in Banken, ist doch uns alles egal. Und das hat ja was damit zu tun, mit keine Bildung, nicht wissen, was um mich rum passiert und irgendwelche Dummsprüche
nachbeten. Wenn man eine Generation oder mehrere Generationen rein zum Konsum erziehen möchte, was ja auch bei uns der Fall ist, weil das ja eine Konsumgesellschaft ist, dann geht das am besten mit irgendwelchen Hilfsmitteln. Und das schönste Hilfsmittel ist ein Mobiltelefon. Ein Mobiltelefon mit sozialen Medien drauf ist ganz großartig. Selbst ich, der dagegen wettert, ja, bin dagegen nicht gefeit. Da sitze ich manchmal eine Stunde lang und gucke auf einmal eine Stunde lang Scheiße auf Instagram, ja, und ich kann mich von dem Ding nicht trennen, ja. Wie soll es dann irgendwie mein 12-jähriger oder 13- oder 14-jähriger Sohn hinkriegen, ja? In Australien haben sie es jetzt mal durchgesetzt, in England, in Frankreich, in Spanien, in Italien wollen sie jetzt auch theoretisch eine Handykontrolle oder auch ein Verbot. In Deutschland kommt da der Ethikrat und sagt, nee, das geht nicht. da frage ich mich doch einfach, was hat das noch mit Ethik zu tun? Also man sieht doch die Folgen, ja. Das ist einfach, glaube ich, momentan für die Gesellschaft die gefährlichste Droge ist der Überkonsum von sozialen Medien mit Fake News, mit dem ganzen Schrott, ja.
Naja, es fing mit Fernsehen an, ne?
Naja, mit Fernsehen fing es an, aber das war noch relativ harmlos, ja. Hatten die Eltern das noch unter Kontrolle, weil die Kinder hatten nicht alle einen Fernseher in der Tasche, ja.
Das stimmt.
Und da hat man teilweise sogar noch zusammen Fernsehen geguckt und ich durfte als kleiner Junge nicht High Chaparral gucken, weil mein Vater gesagt hat, nein, das kommt um 9, da schläfst du schon.
Ich auch nicht. So. UFO durfte ich auch nie gucken.
Ja, aber das hat sich auch nicht so gelohnt. Nee, aber das ist schon ein bisschen so, Aber das, selbst wenn es mir schwerfällt, ja, das kann ich das von den Kindern nicht erwarten, aber ich kann von der Regierung erwarten, ja. Und ich kann eigentlich von allen eine gewisse Verantwortung erwarten, die das im Endeffekt völlig bewusst machen. Die wissen genau, was sie da tun.
Ja.
Und die wissen auch ganz genau, was das mit den Kindern macht. Und das nehmen sie billigend in Kauf für Umsatz, ja. Das ist irgendwie nicht gut.
Nee, wir haben halt einen Kanzlerdarsteller mit einer kriminellen Vereinigung, die sich Regierung nennt. Und die haben natürlich kein Interesse daran, dass irgendein Kind schlauer wird. Ganz im Gegenteil, die wollen ja genau diese sozialen Konflikte davon leben. Das sind ja auch die Wahlstimmen von unseren blau lackierten Braunen. Das sind die sozial Abgehängten, die da unten überhaupt nichts mehr wissen. Und diese
Story sagt so, ja, da ist das Geld nicht da. Aber 31 Milliarden in verfickten Bahnhof in Stuttgart versenken, ja, der jetzt in 30 Jahren immer noch nicht fertig geworden ist, das kriegen sie hin. Ja.
Ich glaube, 31 ist jetzt
der. Ja, 31 ist der neue Termin. Ja. Also, das ist Wahnsinn.
Hoffen wir mal nicht, dass der Krieg vorher ausbricht, dass das Ding gleich wieder zerlegt.
Wir brauchen noch keine Prestigeobjekte, wir brauchen eine gesunde Gesellschaft und eine gebildete Jugend. Das wäre schon das bessere Ziel.
Aber jetzt, um mal die Jugendlichen auch ein bisschen in Schutz zu nehmen, also wir haben diese Luisa Neubauer getroffen zum Beispiel. Und es gibt wunderbare Jugendliche und junge Menschen, die trotzdem wir ihnen ja einen ganz schönen Müllhaufen hier hinterlassen, weiter der Meinung sind, es gibt Sachen, für die man kämpfen sollte und für die es sich lohnt zu bewegen. Insofern bleiben wir bei den Wundern.
Ja, ich würde sogar behaupten, dass viele jüngere Menschen heute vielleicht sogar wieder mehr Interesse auch an Politik haben als die heute vielleicht um die 30 bis Mitte 30 sind. Also ich glaube, da war so eine Zwischengeneration, also meine Generation, die irgendwie so in den 90ern dann groß wurde, die sind in so einem sorgenfreien Umfeld aufgewachsen, dass die sich damit gar nicht beschäftigt haben. Das war, Per Steinbrück hat es damals in einem Interview auch zu mir gesagt und hat gemeint, naja, wenn du die Heizung aufdrehst, wurde sie warm. Wenn du einen Wasserhahn aufmachst, ist Wasser rausgekommen und es war überhaupt, also es war alles selbstverständlich und mit jedem Jahr wurde es ein bisschen mehr Wohlstand. Gleichzeitig hat die Politik gesagt, lasst uns mal machen, wir machen das schon und hat da irgendwie dieses Land vor sich hin verwaltet, aber halt nicht weiterentwickelt.
Das siehst du ja auch an Bands, die jetzt relativ oder sehr bekannt sind. Also nimm mal Kraftklub zum Beispiel. Aber Kraftklub ist definitiv keine unpolitische Kapelle. Ja? Genauso wie Lumpenpack oder selbst Matzen. Und die sind alle schon, die haben was zu melden und haben was zu sagen und machen es laut. Und sie haben Fans. Ja? Wenn du jetzt Hurricane guckst, da war Kraftklub Headliner, ja. Und da geht die Meute ab. Und die geht nicht nur ab wegen der Musik, sondern die geht ab, weil das, was dahinter steckt, auch denen was sagt. Und weil die auch der gleichen Meinung sind, ja. Und sie wissen nur noch nicht, glaube ich, ganz genau, wie sie das ändern sollen. Und das ist ja das Problem.
Aber ich glaube, wir kommen so selten.
Die neue Generation ist viel kritischer als diese Zwischengeneration, die hat es definitiv gegeben.
Genau.
Und jetzt geht es eigentlich in die richtige Richtung.
Ja, wir müssen nur ins Handeln kommen. Also weg von, also nicht weg davon, dass man dann solche Bands auch feiert und da auch mitgeht, sondern dass man das auch mit nach Hause nimmt und dann vielleicht anfängt, auch was zu tun und eben. Das geht ja im Kleinen, ihr habt es vorhin gesagt, jeder Einzelne kann was tun. Es geht im Kleinen los. Widerspruch leisten, wenn man merkt, da wird irgendwie ein Quatsch erzählt. Vielleicht jemanden verteidigen, wenn man merkt, er wird zu Unrecht irgendwie schlecht behandelt oder verbal irgendwie angegriffen. Dass man eben nicht wegschaut, dass man eben in die Situation dann auch reingeht. Und man muss ja nicht, es geht ja nicht um sich prügeln, sondern es geht darum, den Mund aufzumachen.
Ja, glaube ich auch. Stabil bleiben. Und ja, aber manchmal denke ich auch, wir sind auch so unfassbar, wenn wir auf unseren Straßen unterwegs sind. Wir brauchen ja keinen Russen für den Krieg. Das ist ja, wir haben ja den Krieg direkt auf der Straße. Alleine dieses, also ich merke es an mir selber, dass ich mir manchmal, dann nehme ich mir morgens vor, ich laufe heute lächelnd durch die Stadt. Also und alleine das ist ja schon, wir sind nun mal so Wesen, die, nicht alle, einige denken, du willst es schwul anmachen oder irgendwas, aber viele merke ich dann so, wenn da wer lächelt, dann lächeln die zurück und damit haben wir ja schon mal was erreicht. So, und ich glaube auch, wir müssen viel kleinteiliger denken. Wir sind irgendwie, auch diese Arroganz, die wir oft so haben, dass unsere Meinung die richtige wäre und dass wir wissen, wie es funktioniert und das ist alles dummes Zeug. So, ich habe gerade so einen Spruch gelesen, den fand ich auch sehr schön zu dem Thema. Jenseits von falsch und richtig gibt es einen Ort und da werden wir uns treffen. Und ich glaube, das wäre eben auch so bei vielen Diskussionen, bei über ganz viele Dinge, über die wir reden. Wie kommt irgendwer auf die Idee, dass er der Meinung ist, er wüsste, wie es geht? Ne? Ich meine, wir werden 70 Jahre alt, wir leben in einem Universum, was wahrscheinlich 14 Milliarden oder jetzt kommen sie auf andere Ideen. Was glauben wir, wer wir sind? So, also dieses auch einfach wieder ein bisschen demütiger und zurückzugehen und zu sagen, danke, dass ich hier geboren bin, danke, dass ich hier leben darf, danke, dass mir das passiert und daraus eben auch ein Handeln entwickeln.
Ja.
Ich bin ja musikalisch gesehen kein Tote-Hosen-Fan, ja? Aber jedes Wort, was Campino in irgendwelchen Podcasts oder Talkshows sagt, kann ich eigentlich hundertprozentig unterschreiben, wenn es um seine politischen Ansichten geht. Und der hat auch mal was gesagt, was ich auch finde. Da darf man ja schon eigentlich gar nicht sagen, ja, aber also eine Zeit lang war man schon verpönt, wenn man das gesagt hat, aber ich bin da mal gleich in Meinung wie er. Ich finde ein soziales Ja, fände ich total gut. Weil ich glaube, dass es einfach wichtig ist für eine junge Generation, mal zu sehen, wie das denn so ist mit dem Arbeiten, mit dem Helfen, was im Altersheim passiert, mal etwas zu tun für die Generation oder für den Staat, von dem sie alles gerne haben wollen, aber nicht bereit sind, irgendwas zu geben. Weil sie gar nicht wissen, dass es wirklich gebraucht wird. Ich glaube, ein soziales Jahr für Männlein und Weiblein, ja, war sehr gut für diese Gesellschaft. Wir würden ganz viele Probleme weghaben. Ja. Wir müssen uns keine Gedanken machen, wie wir ganz viele Leute in die Pflegeheime bekommen, weil wir haben jedes Jahr ein paar neue, die da kommen. Und die lernen das kennen und sie lernen eine alte Generation kennen. Und die sollen, Gott verflucht, auch mal mit alten Menschen klarkommen. Alte Menschen haben viel zu erzählen. Ich glaube, das ist der Jugend. Also mir hat es nicht geschadet, ja. Sondern ich fand das ja besser, wobei ich war zwangsweise bei der Bundeswehr. Mein Bruder hat Zivildienst gemacht, dem hat es auch nicht geschadet. Weil man sieht, der wollte sogar da bleiben. Also wenn er nicht Musik gemacht hätte, hätte er, glaube ich, so eine Rettungssanitäter-Werkstatt, würde ich mal sagen, Kiste aufgemacht. Die wollten eigentlich so einen Fahrdienst machen für Rettungssanitäter. Das wäre gut. Ich glaube einfach, das fehlt diesem Land, diese Bindung zur Realität.
Ist ganz lustig, weil auch da meine Generation, also so die Ende der 80er und vielleicht sogar noch Anfang der 90er auf die Welt kam, wir haben ja vehement irgendwie uns gegen diesen Wehrdienst gestellt. Und das war, also was wir da alles über Freiheitsberaubung und Sonstiges argumentiert haben und alles getan haben, um ausgemustert zu werden und alles Mögliche.
T5.
Ja, ich auch.
Hat geklappt.
Aber wenn ich heute drauf schaue, denke ich mir auch genau das, was du sagst. Also Bundeswehr, über Wehrpflicht kann man streiten, ob man die jetzt gut findet oder nicht. Das kann jeder für sich selber entscheiden.
Ich bin da auch nicht freiwillig hingegangen. Mein Vater hat mich verpfiffen, hat den vom Kreiswehrersatz und angerufen. Der hat gesagt, der Junge hat seine Schule beendet, den können Sie jetzt ziehen. Und ich hatte gar keine Chance mehr. Weil damals war ein Briefkastenverweigerung. Man musste seine Zivilstelle bis zu dem Zeitpunkt antreten. Konnte ich aber allerdings nicht, weil mein Vater da mal kurz eingeschritten ist. Und dann hat es mir aber nicht gesagt. Und dann hatte ich auf einmal zack die Anrufe und leider war es zu spät.
Ja, aber wenn ich da heute drauf schaue, bin ich genau deiner Meinung. Also ich glaube, wir müssen es schaffen, dass wir mal die Leute wieder auch in normale Dinge hineinbringen. Also ich habe ja immer das Gefühl, jeder macht nur noch irgendwie sein Abi, damit er danach studieren kann, um danach dann irgendwann mit 30 mal anzufangen, richtig zu arbeiten. Und wenn man davor mal irgendwo in einer Situation ist, wo man wirklich merkt, was richtige, echte Arbeit ist.
Und wo man gebraucht wird.
Wo man gebraucht wird, wo man auch nicht die ganze Zeit, da sind wir wieder bei Social Media, nicht die ganze Zeit irgendwie auf TikTok oder Instagram sein kann, weil da jemand ist, um den man sich kümmern muss, gerade wenn man vielleicht als Rettungssanitäter oder ähnliches, dann hat man ja auch wieder direkt so ein Verantwortungsgefühl, ja, und
man
merkt.
Man lernt auch wieder dieses Prinzip von Geben und Nehmen, ja, was eigentlich ganz gut ist.
Und hat das Glücksgefühl dann. Genau. Wenn du wem geholfen hast. Ich meine, das ist ja, Schenken macht glücklicher als etwas geschenkt bekommen.
Ja, geht ja schon an der Supermarktkasse los, wenn man einfach mal nett zu der Person
ist, die da sitzt. Also lass uns großen Aufruf starten. Wir sind einfach mal wieder ein bisschen freundlicher. Ein Freund hat mir erzählt, wir haben ja hier oben unseren Frontallappen, ne, da wo unser Bewusstsein sitzt. Der Deutsche, der hat da einen Jammerlappen. Und also passt. Und den vielleicht mal wieder ein bisschen umdrehen, den Jammerlappen. Und gucken, wie gut es uns eigentlich allen noch geht. Wir sind ja immer noch Generation GG, Glück gehabt. Kein Krieg, immer was zu essen gehabt. Gut, jetzt ist es heute ein bisschen warm, da kann man vielleicht ein bisschen drüber jammern, aber muss man nicht.
Nee, wir gehen auch gleich was essen.
Wir gehen gleich was essen und alles wunderbar eigentlich.
Jetzt seid ihr ja auch auf Tour dann und geht da nochmal quer durchs Land. Hat sich eigentlich Publikum verändert? Also in eurer Wahrnehmung, wenn ihr da auf der Bühne steht und da runterschaut, ist es heute anders als früher?
Ja, die sind auch älter geworden.
Ja, die rasten nicht mehr so aus wie früher. Wobei jetzt eine Freundin von mir sagte, ich komme, ich will Stage diven.
Ja.
Also, da gibt's auch nicht mehr. Die, bei uns war ja die ganze Band bis auf
älter geworden und auch schwerer geworden. Das könnte theoretisch zu ballistischen Problemen führen, wenn wir sie ins Publikum werfen. Machen wir vielleicht nicht, aber also früher habe ich tonnenweise Eimer Wasser bei jedem Konzert ins Publikum reingeschmissen. Mache ich heute auch nicht mehr, wobei morgen wird's passieren. Ich habe jetzt 10 Eimer bestellt, damit die mal ein bisschen abgekühlt werden. Da freue ich mich schon drauf. Aber ansonsten, klar, die sind älter geworden, ja. Aber das ist immer noch ein wunderschönes Gefühl, da reinzugehen ins Publikum und zu sehen, dass sie für 2 Stunden komplett durchdrehen. Und dann sind sie wieder irgendwie 18 oder so, ja. Und freuen sich und springen und quietschen und singen. Ja. Und das ist total schön. Du läufst durch die Menge durch, das ist wie eine Droge für mich. Du läufst einmal durch und siehst nur strahlende Gesichter. Und vor allen Dingen überraschende Gesichter. Wenn ich von hinten komme, ja, und die wissen das ja nicht. Die machen ja halt in ihre Handys hoch, das liebe ich immer am meisten. Und dann immer so, dann drehen die sich im Moment, erschrecken die sich ganz furchtbar. Und dann sage ich immer, Alter, das Konzert findet hier statt, nicht da. Und dann, das ist immer ganz gut. Aber sonst sind das immer noch die gleichen netten Fans, die wir immer hatten. Und wir haben echt tolle Fans.
Ja, ich glaube auch. Also was tatsächlich auch Teil ist dessen, warum das so lange bei uns funktioniert, sind einfach die Menschen untereinander, die bei uns vor der Bühne stehen. Weil wir haben uns von Anfang an auch immer, sobald es irgendwelchen Ärger im Publikum gab, haben wir sofort immer abgebrochen und uns eingemischt und haben immer dafür gesorgt oder versucht dafür zu sorgen, dass das alles auf einem guten Level stattfindet. Und ich glaube, das genießen die Leute umso mehr heutzutage, dass sie zu unseren Konzerten kommen und sie wissen, das ist ein sicherer Raum bei unseren Konzerten, weil wir haben, also wenn ganz wenig Honks. Natürlich haben wir auch mal gelegentlich mal welche dabei, die ein bisschen getrunken haben, aber das ist alles echt entspannt geworden. Und du kannst deine, am besten siehst es, wenn die ihre Kinder in die erste Reihe stellen, dann weißt du, da ist Peace bei uns und das ist einfach schön. Und ich meine, jetzt kann ich wieder Staub meistern. Wenn wir zusammen singen, können wir keine Angst empfinden. Das heißt, für Publikum ist es einfach auch wie einmal durchatmen wieder in dem ganzen Scheißalltag, den ja viele von denen auch haben. Und wir merken, dass wir zusammenschwingen. Also das heißt, das Wir-Gefühl ist wieder da irgendwie insofern. Und ich glaube, davon leben unsere Konzerte eben auch sehr viel. Also nicht nur von unseren genialen, großartigen Songs und unserem guten Aussehen und unseren guten Stimmen.
Wobei, wenn du singst, machst du mir manchmal schon Angst, mein Freund.
Ja, gut, okay. Aber ich glaube, davon leben wir eben auch doch sehr.
Dann sind wir mal gespannt. Heute, also morgen genau genommen, wenn dann dieser Podcast erscheint, wenn ihn die ersten hören, ist das komplette Album auch online. Das heißt, man kann dann direkt reinhören.
Und wir spielen morgen das ganze Album.
Ja. Ihr spielt es morgen auch noch. Oder man kann auch mal wieder in so einen Plattenladen gehen und sich so eine physische, schöne Platte kaufen.
Oder in Hannover würde ich sagen, geh mal wieder in eine Glocksi und hör dir ein Konzert an, ein kleines Konzert an und nicht irgendein Stadionkonzert an. Oder geh in Schierheinz oder in der Faust und hör dir mal was an, was aus deiner Stadt kommt. Oder irgendeine junge Band oder so. Einfach nur mal wieder mit offenen Ohren, mit offeneren Ohren in die Welt.
Ich bin auch sehr glücklich, dass Vinyl gerade wieder so ein bisschen in Mode kommt. Ne? Weil es eine ganz andere Art zu hören ist. Also,
das macht
auch musst Spaß. Du halt eine halbe Seite hören, also dann drehst du das um und dann kannst du noch eine Seite hören. Ne? Und das heißt, du hörst das einfach viel bewusster. Also das ist nicht so streamy-mäßig, da läuft irgendwie Musik im Hintergrund und ich koche jetzt eine Suppe, sondern man setzt sich dahin, macht sich ein Glas Wein auf oder ein Bier oder sonst irgendwas, ja, und hört sich einfach mal eine Platte an. Aber das ist ja ein Album, ja, und diese Album-Tendenz ist ja auch so ein bisschen außer Mode geraten. Wir allerdings sind eine komplette Albumband. Wir machen wirklich einfach Alben. In Zeiten des Singletrack-Business wollen wir Alben machen, weil wir finden es schön, weil wir finden ein Album, egal, ob das jetzt Vinyl oder CD ist, also erstmal nur das Ding als Album, zeigt den Status, in dem sich eine Band momentan befindet, wenn sie das Ding veröffentlicht. Das ist das, was wir wollen, deswegen machen wir ein Album. Das empfinden wir gerade, das fühlen wir, das wollen wir unseren Fans mitteilen, ja. Und das finde ich halt schön. Und da macht man sich wirklich Mühe und macht eine Reihenfolge, damit das irgendwie gut durchfließt und überlegt sich, ja, funktioniert das auch mit der Vinyl und wo macht man denn den Cut und so. Das haben wir schon immer gemacht, aber das würde ich auch nicht missen wollen, weil ich mag das ganz gerne, wenn man so ein Album gut durchhören kann. Und unser Album kann man total gut durchhören.
Aber das ist ja auch das Schöne am Vinyl hören, dass du die Platte ja so hörst, wie sie sich derjenige oder diejenigen, die sie gemacht haben, auch ausgedacht haben, auch von der Reihenfolge. Ich kann nicht irgendwie im Shuffle-Modus über eine Platte hüpfen oder irgendwie nur den einen Song die ganze Zeit hören, außer ich bin sehr genau, wo ich meine Nadel absetze.
Vor allem musst du ja immer aufstehen. Das macht doch
ja, genau.
Ja, aber das ist ja auch die körperliche Tätigkeit dabei, erhöht das Merkvermögen auch. Also das finde ich eben auch bei Vinyl Da weiß ich noch genau, ich fand das dritte Stück auf der zweiten Seite super. Wenn ich so eine CD durchhöre, weiß ich nichts mehr. Weiß ich nur, aber hat mir ganz gut gefallen oder nicht. Aber so bei Vinyl weiß ich sofort, welche Songs mich sofort zuerst anspringen.
Und vor allen Dingen ist es ein großes haptisches Erlebnis, ne? So eine Platte.
Sieht auch gut besser aus, kannst du an eine Wand hängen.
Texte drin, alles super. Dann guckst du auf dein Handy, da hast du ein kleines Bildchen und dann stehen da 12 Namen drunter, ist der Song, ja. Das war's, ja. Das ist nicht das Vergnügen von früher. Das Vergnügen fand ich immer, ich habe das geliebt, in einen Plattenladen reinzugehen und ich war auch schon mal so bescheuert, dass ich mir eine Platte nach dem Cover gekauft habe, weil ich das Cover so geil fand. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Und sonst wäre es mir auch peinlich, das zu sagen.
Ich habe mir Miles Davis mal gekauft.
Na, das ist ja
nur das Cover.
Aber da hast du ja wenigstens nicht falsch gelegen, was es musikalisch angeht.
Naja, die Platte, wo er so groß vorne drauf ist, ist musikalisch doch eher bedenklich, jedenfalls in meiner Welt.
Die habe ich auch. Die habe ich auch, glaube ich.
Ja, gibt es dieses, wo er so sensationelles Bild.
Ja. Das, die habe ich auch. Ja, ich glaube, ich habe
die Musik, glaube ich, habe da einmal reingehört und habe mir gedacht, naja, brauche ich nicht unbedingt. Das ging die lange Zeit
bei mir. Die junge Phase von Miles Davis ist mir auch lieber als die alte. Ja, das ist halt so. Aber ist ja nur so.
Ja, insofern Appell zum Ende, kauft mehr Vinyl, geht mehr auf Live-Konzerte und nehmt mal wieder ein bisschen mehr Rücksicht aufeinander, würde ich sagen.
Ich finde, das ist ein guter Appell zum Schluss.
Ja, finde ich auch. Bin ich auch für.
Danke euch für die Zeit.
Gern geschehen.
Ja, danke. Aber jetzt habe ich noch eine Frage. Ja. Wieso heißt der Podcast Gin?
Ich glaube, ich habe das noch nie so richtig aufgeklärt in diesem Format. Das ist jetzt der Moment, genau. Nein, wir haben ja mit dem Format in der Pandemie angefangen, vor über 5 Jahren inzwischen. Und die Idee war damals, dass ich gesagt habe, wir hatten eine Bar im Studio bei uns in München und wir haben immer noch eine Bar bei uns, wenn ihr mal in München seid, kommt vorbei. Und ich wollte immer an diesem Bartresen Format machen. Und damals stand an dieser Bar vor allem Gin, bis dann der erste Gast kam, Grüße an Stefan, der eigentlich Whisky-Experte ist. Und dann kam Whisky dazu. Und die vielleicht enttäuschende Wahrheit zu diesem Format ist, dass wir jetzt dann 200 Episoden aufgenommen haben und ich glaube nur in 2 wirklich getrunken haben.
Ja, aber dann kann ich dir über unseren Namen auch enttäuschend sagen, wir haben auch noch nie Pferde geschlachtet.
Siehst du?
Also insofern passt das doch.
Aber dafür trinken wir mehr. auch Gin, wir erledigen das für dich, also ist alles gut.
Danke euch und viel Erfolg.
Ja, danke schön.
Danke.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken.